Das Endometriose-Projekt, dein Podcast rund um das Thema Endometriose, ganzheitliche Ansätze zur Endometriose-Behandlung und vor allem, was du aktiv tun kannst, um mehr Wohlbefinden, Lebensqualität, aber vor allem auch Gesundheit in dein Leben holen zu können. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Romina Scalco, ganzheitlicher Endometriose-Coach und heute habe ich den zweiten Teil des Interview-Specials mit Dr. Sabine Paul für dich, wo wir über das Thema Adaptogene sprechen. Und zwar gehen wir heute auf Ashwagandha ein, Rosenwurz, Kurkuma und zum Schluss zwar kein typisches Adaptogen mehr, aber ein pflanzliches Produkt, das extrem schmerzlindernd wirken kann und deswegen definitiv ein Blick wert ist. Also es ist eine weitere sehr spannende Folge, wie ich finde. Und daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews zum Thema Adaptogene mit Sabine Paul.
Sehr schön. Okay, auf zum nächsten.
Auf zum nächsten. Naja, tatsächlich unter den Adaptogenen gibt es nicht mehr so viele, die Schisandra das Wasser reichen könnten. Was man sich überlegen kann, das hängt jetzt so ein bisschen von dem ab, was man vielleicht noch für zusätzliche Gesundheitsthemen hat. Also so ein Beispiel für, ich bin müde, komme nicht in die Gänge, mir fehlt der Antrieb. Da kann zum Beispiel Ashwagandha tatsächlich hilfreich sein. Das ist so eher was, was aufpeppt, was ein bisschen hochfährt. Ne?
Ja.
Stoffwechselprobleme, Schilddrüsenunterfunktion. Ja, also Ashwagandha, die Schlafbeere, geht auf Schilddrüse, auf Nebennieren, ja, fährt es hoch. Deshalb, wenn man zu schlaff ist und der Stoffwechsel hängt wegen der Schilddrüse, dann kann man das damit nach oben bringen und wirkt auf die Hoden. Deshalb ist es für die Männer eine spannende Geschichte.
Ja.
Also da muss man gucken, ne? Weil normalerweise hat man bei Endometriose eher diese überschießenden Systeme. Deshalb würde ich da Ashwagandha nicht als erstes nehmen. Aber wenn man eben noch diese andere Themen dazu hat, ne? Also ist ja nicht so selten, dass man eine Schilddrüsenunterfunktion kriegt. Auch da, das ist belegt mit Ashwagandha, das hilft sehr schnell und sehr gut. Also bei Schilddrüsenthematik.
Ja. Ne? Hast du Erfahrungen bei Ashwagandha und Hashimoto?
Ja, es auch da gibt's ein, ich bin mir relativ sicher, dass es auch ein Hashimoto untersucht ist, auf jeden Fall für Schilddrüsenunterfunktion. Da waren es, glaube ich, sogar zwei Studien, die das gezeigt haben, dass das ziemlich flott gewirkt hat.
Okay.
Also es ist ein ganz spannendes Adaptogen beim Thema Schilddrüse.
Ja. Und
das ist ja auch was, was im Moment gefühlt zumindest für mich immer mehr wird. Auch Hashimoto immer mehr wird.
Absolut. Und die Chancen, dass man tatsächlich Endometriose und Hashimoto hat, werden auch immer größer. Also das ist unfassbar stark verlinkt. Deswegen habe ich gefragt, ja.
Ja, das ist ja eine Autoimmunerkrankung, kommt selten allein. Ne? Es gibt ja diese Cluster von Dingen, die zusammen sind. Jetzt kann man darüber streiten, ob Endometriose eine Autoimmunerkrankung ist. Aber es scheinen zumindest Prozesse sich zu überlappen. Ne?
Genau.
So, und deshalb kann das schon sein. Und deshalb erwähne ich das, ne? Weil normalerweise würde man Dinge, die nach oben fahren, jetzt nicht betonen. Aber weil wir eben das Thema mit der Schilddrüse immer mehr bekommen.
Genau.
Und neben Nieren, Erschöpfung durch Burnout.
Ja, ja.
Da ist Ashwagandha zum Beispiel eine gute Option.
Super.
Und das wäre jetzt quasi der Gegenpol, ne, zu der Schisandra.
Ja.
Und das sind eigentlich die Haupt, Adaptogene, die da tatsächlich eine Rolle spielen, die da auch wichtig sind. Es gibt noch Rosenwurz, das wäre dann mehr wieder wie Schisandra, also wieder ausgleichend und runterfahren. Das geht sehr stark auch auf das Stress, auf die Stressachse. Das heißt, in dem Moment, wenn ich hypernervös bin, ganz stressbedingte Schlafstörungen habe, so alles so aufgedreht ist. Also das Gegenteil von dem, was wir jetzt mit Ashwagandha hatten, wo ich einfach nicht die Energie zusammenkriege. Also wenn da so alles so nach oben vibriert, ja, dann kann Rosenwurz tatsächlich auch hilfreich sein. Kann man dann mal ausprobieren, zusammen mit Schisandra oder auch mal nur so für sich. Auch Rosenwurz ist dafür bekannt, dass es sehr stark stimmungsaufhellend ist. Und da vielleicht, manchmal sind ja auch Einnahmezeitpunkte ganz wichtig, empfiehlt sich meistens morgens zu nehmen,
Okay.
weil es so ein bisschen, ja, also so ein An auch einerseits dieses Hyperaktive runterfährt, aber gleichzeitig auch wach macht. Und das sind halt Dinge, die möchte man am Abend nicht so gerne haben, dann will man ja schlafen.
Genau.
Ich habe einmal tatsächlich bei einer Patientin erlebt, dass sie gesagt hat, das funktioniert bei mir gar nicht, es sei denn, ich nehme es abends, weil
Okay.
offensichtlich ihr Stoffwechsel so war, dass das gebraucht hat bis am nächsten Morgen, bis das richtig eingekickt ist. Ja.
Ja.
Also es kann so Ausnahmen geben, wenn, das muss man dann mal ausprobieren, falls es nicht auf Anhieb klappt, aber ansonsten nimmt man Rosenwurz morgens. Bei den anderen ist es eigentlich egal. Über den Tag verteilt, dann macht es keinen Unterschied, wo man das am besten einbauen möchte, wo es reinpasst.
Ja, super. Hochspannend auch. Aber ich kenne das auch von mir. Ich bin da auch so ein Sensibelchen, was die Zeit anbelangt. Ich muss auch immer sehr darauf aufpassen, was ich wann
Ja.
tatsächlich nehme. Ja.
Ja, und das ist ja auch das Spannende, was mir immer mehr begegnet unter diesem chronobiologischen Aspekt. Das heißt nicht nur, was nehmen wir zu uns, sondern wann.
Ja.
Es geht ja was und auch in welcher Zusammensetzung. Aber es gibt eben auch, dass es wichtig ist, manchmal den richtigen Zeitpunkt zu treffen,
Genau.
weil unser Stoffwechsel ja auch so tagesrhythmische Hochs und Runters hat, wann was gemacht wird im Körper. Der macht ja nie alles gleichzeitig, sondern macht es ja auch zeitversetzt.
Genau.
Und deshalb kann das schon auch je nachdem, wie so der individuelle Stoffwechsel ist, und das kann sich auch mal ändern in Lebensphasen oder auch in, sag mal, Gesundheits- und Krankheitsphasen. Deshalb kann man da tatsächlich auch noch mal ein bisschen drauf achten und mit rumexperimentieren, wenn man so das Gefühl hat, irgendwie so es geht in die richtige Richtung, aber so ganz optimal ist es noch nicht. Vielleicht einfach mal ein bisschen mit diesen Zeiten und dann auch ausprobieren, was
Ja,
hilft.
super. Genau. Hast du noch ein weiteres auf Lager?
Ja, und das ist eigentlich, sagen wir mal, für den Alltag wahrscheinlich das Allerbeste und einer meiner totalen Favoriten ohnehin. Das ist Kurkuma. Kurkuma, ist so, ja, manche rechnen es tatsächlich auch zu den Adaptogenen, wie Ingwer auch, also diese Ingwergewächse. Und Kurkuma ist ja dafür bekannt, dass es extrem entzündungshemmend ist. Also es ist mal das eine, was jetzt im Immunsystem so diese ganzen überschießenden Entzündungsreaktionen auch runterfährt. Und gleichzeitig, ähnlich wie Schisandra, hilft Kurkuma, überschießende Östrogenproduktion im Endometrium runter zu regulieren und diese Ausscheidung über die Leber zu fördern. Also da haben wir schon wieder zwei ganz tolle Kombinationen. Und was das Nervensystem angeht, es wirkt auch stimmungsaufhellend, also es ist und gut gedächtnisförderlich, das ist jetzt meistens nicht so das Thema bei Endometriose, aber gebrauchen kann es eigentlich, glaube ich, jeder.
Würde ich auch
Sa
meinen,
sag,
schadet
sagt man
nicht.
nicht nein, ne, wenn man
Genau.
das noch zusätzlich kriegt. Und das ist tatsächlich mega spannend, weil Kurkuma natürlich in viele Sachen eingebaut werden kann, ne? Von der goldenen Milch, die man abends zum Beispiel trinkt, auch um ein bisschen runterzukommen, als Schlummertrunk, mit einer guten Mandelmilch zum Beispiel gemacht, bis hin an Gerichte, das in schönes Currypulver, entweder selbst gemacht oder ein gutes kaufen, lässt sich das ganz vielfältig anwenden, ja, auf Kartoffel, auf Gemüse, in Suppen, in Eintöpfe, um Fleisch zu würzen oder Fisch, um es zu garen, zu grillen. Kurkuma kannst du in Desserts machen, ja, passt super gut so zu Apfel, Mango, Mark oder Mango, nicht nur von der Farbe, ne, also es ist auch vom Geschmack rundet es gut ab. Kurkuma passt in Eierspeisen, also so ein Omelett, ein Rührei, Pfannkuchen,
Ja.
solche Sachen. Also es ist so fast nichts, wo man nicht Kurkuma rangeben könnte. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber es lässt sich halt sehr, sehr gut anwenden. Im Gegensatz zu Schisandra mit dem doch ein bisschen spezielleren Geschmack ist es vielleicht sogar dann eher was, was man dann auch gerne nimmt und regelmäßig nimmt. Und ja, was haben wir beim Kurkuma noch? Ja, ganz wichtig. Wir haben ja, damit sich dieses Gewebe außerhalb vom Uterus überhaupt ansiedeln kann, da müssen ja auch Blutgefäße gebildet werden. Und diese Blutgefäßbildung hemmt auch Kurkuma. Also das hemmt so ein bisschen diese Ausbreitung an neue Orte, ja, damit das eher lokaler bleibt. Also es sind so tolle Eigenschaften, die diese Wurzel hat. Das ist wirklich fantastisch. Und wenn man sich da ein gutes Pulver kostet, auch gar nicht mehr so viel, wirklich eine gute Qualität auch gönnt, dann kann man sich richtig was Gutes tun. Und das, also das ist so quasi der Übergang, von Adaptogenen zu Gewürzen. Aber ich denke, durch diese Wirkung, es hat es wirklich auf alle drei Systeme, die wir angesprochen haben, Hormone, Immun, Nervensystem, ist es tatsächlich, erfüllt es im Prinzip auch die Kriterien für ein Adaptogen. Und ja, also ich finde es halt auch super lecker und schön anzuwenden.
Ja, also eben, man kann es halt wirklich leicht irgendwo unterschmuggeln, sage ich jetzt mal.
Ja,
Wenn man
also
es
selbst wenn.
richtig heiß und innig liebt, kriegt es man trotzdem irgendwie unter. Ich mag es sehr.
Ja.
Von daher ist es für mich kein Problem. Genau.
Ja, das sind, wenn wir jetzt bei den Gewürzen sind, da gibt es tatsächlich auch noch eine spannende Studie. Das ist jetzt, naja, vielleicht auch wieder für Spezialistinnen. Das mag vielleicht nicht jeder. Aber wer massiv Schmerzen hat, freut sich vielleicht zu hören, dass Knoblauchpulver massiv schmerzlindernd gewirkt hat bei Endometriose-Patientinnen. Die haben also die normale Behandlung bekommen und eine Gruppe dann noch dieses Knoblauchpulver, weniger als ein halbes Gramm pro Tag, also 400 Milligramm. Und es hat richtig, richtig dolle Wirkung gehabt. Und also auf allen Bereichen, ne, also wo überall so Schmerzen sein können bei Endometriose. Und das war wirklich fantastisch. Also sehr stark signifikant, richtig großer Effekt. Ja, deshalb wollte ich den Knoblauch, auch wenn der natürlich so ein bisschen Eigengeruch hat und produziert, nicht unterschlagen.
Ja, aber
Ja.
hochspannend. Es ist auch etwas, das
Entschuldigung.
das auch mir neu war, weil ich das so noch nie gehört habe irgendwo.
Ja, das, ich habe jetzt auch eine ganze Weile nach Studien gesucht und man findet interessanterweise die sehr versprengt. Ja. Also selbst da, wo es so ein bisschen Portale gibt, die auch Sachen bündeln oder mal zu einer Thematik was, das ist so verstreut für die Endometriose. Das kann man immer nur von Glück reden, wenn dann durch Zufall die richtigen Stichwörter wieder auch immer sowas dann hochkommt. Ne? Und Knoblauchpulver wirkt ja meistens dann nicht mehr ganz so schlimm wie frischer Knoblauch. Ja, schön auf Bruschetta und wobei da würde ich glutenfreies Brot nehmen, weil es auch dazu Studien gibt, die zumindest vermuten lassen, dass glutenfrei helfen könnte. Also nicht aufs klassische Weizenbaguette. Aber Knoblauchpulver kann man in viele Soßen, Gewürzsoßen, Salatsoßen oder sowas mit reinmachen. Also auch da Eierspeisen. Pilze, passt das ganz gut rein. Und ja, das, also Thema Schmerzen, ne? Und dann denke ich mir immer, es ist ganz schön zu wissen, dass es sowas gibt. Man kann es ja ausprobieren.
Unbedingt, ja.
Zumindest, wenn es akut ist. Auch da, also nicht Knoblauchpulver dann in einem Esslöffel essen und denken, dann gehen die Schmerzen weg. Ne? Das sind natürlich auch in diesen Studien so, dass das dann regelmäßig jeden Tag auch letztlich eingenommen wird. Aber vielleicht ist es ja ein Versuch wert, das zumindest ein bisschen mit zu benutzen. Und
Absolut.
oft potenzieren sich Effekte auch. Ja, das heißt vielleicht Kurkuma plus Knoblauch und man braucht schon gar nicht mehr so viel davon. Also mit diesen Gewürzen kann man wahrscheinlich schon eine ganze Menge tun. Bekannt ist Knoblauch ja ohnehin als antientzündlich. Ja, das ist also eine der Haupteigenschaften. Aber diese schmerzstillende Eigenschaft bei Endometriose ist tatsächlich dann noch mal was Spezielles.
Super. Muss man da irgendwie auf was Bestimmtes achten oder kann man da tatsächlich das ganz normale, herkömmliche Knoblauchpulver
Naja, ich
nehmen?
bin immer ein Fan davon, wenn es eine Wirkung haben soll, darauf zu achten, dass die Dinge auch möglichst frisch sind und eine gute Qualität haben. Ich würde Bio nehmen, das hat man ja auch schon mal als Thema, ne, weil die Pestizide natürlich auch mit Hormonbalance störend wirken. Das heißt, und da hat man meistens schon die besseren. Also wenn man sich ein Bio-Knoblauchpulver nimmt, dann ist man schon auf einem ziemlich guten Weg und das möglichst nicht auf dem Markt stand, wo schon seit 8 Stunden die Sonne drauf knallt, ja, sondern halt gucken, dass es, sagen wir mal, ich spreche ja immer vom Gewürzhändler des Vertrauens, den man haben sollte.
Ja.
Also wenn man mal eine gute Quelle hat, ja, dass man so ein bisschen auf die Qualität achtet. Aber im Prinzip kann man nicht allzu viel falsch machen mit dem getrockneten Knoblauch.
Ja. Hochspannend. Und wenn ich darf, hätte ich noch mal eine Frage zum Kurkuma. Empfiehlst du das mit Pfeffer zu kombinieren?
Mit Pfeffer und oder Öl.
Und oder Öl? Ja.
Weil Kurkuma, das ist schön, dass du es nochmal fragst. Also eigentlich das Kurkumin, das ist das, was Kurkuma so schön gelb-orange macht. Das ist die Substanz, die nicht gut wasserlöslich ist. Und um das ins Blut zu bekommen, was ja im Wesentlichen aus Wasser besteht, braucht es im Prinzip so kleine Unterstützer. Und das kann Pfeffer sein, das kann aber auch Öl sein. Und wer die indische Küche kennt, der weiß, meistens wird Kurkuma in Form von Curries, wo ohnehin schon Pfeffer mit drin ist, verwendet und erstmal in Öl ein bisschen angeröstet. Also diese traditionellen Kochverfahren, die machen da so intuitiv schon eine ganze Menge richtig.
Ja.
Und deshalb hat man übrigens auch bei der goldenen Milch ja in der Regel ein bisschen Pfeffer mit dabei und die Fette von der Pflanze, meistens ist es ja eine Pflanzenmilch, das funktioniert schon. Also da braucht man keine riesigen Mengen.
Ja, super. Sehr
Und
gut.
auch da bitte vorsichtig und nicht überdosieren. Das hatte ich auch schon, stand ich auf dem Kongress, spricht mich, wie sich später rausstellt, eine Heilpraktikerin an und sagt, oh, jetzt habe ich ihr Gewürzbuch gelesen und ach, Kurkuma ist ja so toll, aber jetzt habe ich Gerinnungsstörungen. Wie viel nehmen Sie denn? Ja, so ein Esslöffel, so einen gehäuften am Tag. Das ist vielleicht auch ein bisschen viel. Ja, also wer mal Kräuter gesammelt hat und getrocknet hat, der weiß, wie das frische Material zusammenfällt. Das heißt, ein Esslöffel Kurkuma-Pulver, das sind Berge von frischen Wurzeln. Ja, das kann kein Mensch würde sowas essen. An keinem Gericht dieser Welt werden diese Mengen verwendet. Das heißt, so ein bisschen gesunden Menschenverstand an dem Punkt bitte und nicht vor lauter Begeisterung, weil es so gesund und toll und schmerzlindernd oder sonst irgendwas ist, jetzt nicht die großen Mengen da jeden Tag reinschaufeln, ne? Weil das, siehe an dem Beispiel, Gerinnungsstörungen kann man nur auch nicht gebrauchen. Und
Ja.
Auch die Leber findet es nicht so lustig, wenn sie andauernd diese Dinger in massiven Mengen abbauen soll. Ja, das heißt, da bitte mit Gespür.
Ja.
Gespür und Geschmack, und sich nochmal überlegen, alles, was getrocknet ist, ist frisch, riesengroß. Und würde man diese Mengen essen?
Ja. Ja, ich glaube, wir unterschätzen einfach die Wirkung, die diese Gewürze und natürlichen Lebensmittel haben können. Und weil wir es unterschätzen, glauben wir einfach so instinktiv irgendwie, müssen wir einfach wahnsinnig viel davon konsumieren oder eben weil wir halt auch diese Verbindung nicht mehr haben, eben selber nicht mehr Kräuter zum Beispiel sammeln, wie du es gesagt hast, dann haben wir diese Verbindung gar nicht dazu, dass es ja eigentlich so viel davon bräuchte.
Ja, genau. Ja, und es ist natürlich jetzt auch Jahrzehnte der Fokus drauf gelegt worden, hast du genügend und dann Protein, Fett, Vitamine, Mineralstoffe und dann kommt natürlich so, ja, davon brauchst du ausreichend und das
Ja.
suggeriert so ein bisschen nach viel. Also wir haben geguckt,
Füll
dass die
auf.
Mengen, genau, füll auf, füll
Ja.
die Mengen auf. Und das ist eben genau bei diesen Wirkstoffen in den Pflanzen, die nicht zu diesen Nährstoffen gehören. Im Prinzip genau andersrum. Die haben oft ihr optimales Wirkspektrum eher bei den geringeren Mengen und nicht bei,
Ja.
und das entweder kommt es auf ein Plateau oder kippt sogar ab oder kriegt Nebenwirkungen, wenn man das übertreibt. Das heißt, das ist wirklich das Gegenteil von viel hilft viel, ne? Also die Dosis macht das Gift und in dem Fall ist die Dosis verhältnismäßig klein.
Ja. Hochspannend, wirklich.
Ja, also das ja ist einfach nochmal wichtig, wenn man Adaptogene und die Gewürze und die Kräuter hat, ne, dass die Punkte auch ein bisschen im Hinterkopf sind, weil ich weiß, dass man vor Begeisterung dann gerne auch nochmal so eine extra Schippe drauf liegt.
Ja, also ich meine eben, ich tue mir jetzt was Gutes, wusch.
Ja. Das ist so wie Diät-Schoko, 5 Tafeln Diätschokolade, davon wird man nicht 5-mal so schnell schlank.
Ja.
Also es
Würde man gut reich werden, wenn das so funktionieren würde.
ja, genau.
Ja, okay. Also das ist wirklich hoch, hoch spannend, finde ich. Und wie immer, wie ich es von dir kenne, sehr praktikabel. Genau.
Ja, soll schmecken und wirken. Ja, und dann muss man natürlich schauen, was ist so täglich auch machbar oder so in das, was man isst und trinkt, einbaubar. Ansonsten, ja, wird es ja auch nicht genutzt. Ne? Das
Ja.
ist mir deshalb auch immer ganz wichtig, dass wir nicht nur wissen, was so theoretisch wirken würde, sondern auch, ja, was mache ich denn jetzt damit, damit ich es dann auch tatsächlich für mich nutzen kann und im besten Fall auch genießen kann, auch wenn siehe Schisandra das schon was für speziellere Zungen ist.
Ja, absolut. Genau. Hast du noch ein weiteres Adaptogen oder war es das?
Ich fürchte, im Moment war es das. Wenn ich spannende neue Dinge finde, dann würde ich mich bei dir melden.
Ja,
Dann können wir
unbedingt.
ein Update machen
Ja.
oder ein Versuchsessen. Ja, also es ist im Moment ist es tatsächlich das, was so die Studienlage hergibt.
Ja.
Und ansonsten einfach, ja, was immer auch hilft, dran zu denken, dass unser Mikrobiom im Darm, die Bakterien auch sehr viel mit dem Immunsystem, mit dem Hormonsystem und dem Nervensystem interagieren. Das heißt, alles, was wir tun, damit es den Darmbakterien gut geht, ist auch meistens an dem Punkt hilfreich. Und das sind neben den Gewürzen zum Beispiel die Pilze. Und die Gewürze passen auch immer fein zu Pilzen. Das heißt, wer Pilze mag, ist das auch nochmal ein zusätzlicher Punkt. Da gibt es ja auch die Vital- und Heilpilze drunter, ne?
Ja.
Und wobei fast alle Speisepilze auch schon in die Richtung allein deshalb wirken, weil sie eben unsere Darmbakterien so schön unterstützen. Also das läuft jetzt nicht unter Adaptogene in dem Sinne, würde aber in Nahrungsmittelgruppen jetzt gehen, die so auch so ein bisschen eine systemische, positive Gesundheitswirkung haben. Und deshalb finde ich die auch ganz spannend. Und sind auch schlafförderlich, weil sie die Bakterien fördern, die Botenstoffe aussenden, die den Schlaf unterstützen. Also das sind auch noch mal so viele Komponenten, ne, wo man Nutzen von haben kann. Also vielleicht auch noch mal, nicht nur im Herbst, wir kriegen das ganze runde Jahr Pilze, auch auf dem Supermarkt oder in Wochenmärkten. Und da funktioniert jeder Speisepilz, weil das, was unsere Darmbakterien mögen, steckt in jedem Pilz. Also dann einfach nur nach dem Geschmack gehen, was man selber gerne auf dem Teller hat.
Sehr gut, das ist doch mal schön. Genau. Ja,
Ja.
sonst noch Tipps?
Na, ich denke, das wäre es jetzt erstmal. Ich glaube, wenn man das umsetzen möchte, dann ist jetzt sowieso schon die Küche am Dampfen.
Genau. Genau. Ja. Aber eben, du hast ein wunderschönes Buch, das auch sich ganz schön mit Gewürzen auseinandersetzt. Das verlinke ich selbstverständlich. Und du
Sehr
machst
gerne.
oder hast gemacht, ein E-Book, wo du auch nebst dem Schlaf und den Zusatzstoffen auch auf die Adaptogene eingehst, gell?
Genau, spezifisch für Endometriose und Ernährung.
Ja.
Genau, da ist das im Prinzip nochmal zusammengefasst und ein paar Rezepte noch damit drin, damit man nochmal ein bisschen Inspiration hat, wie man es anwenden kann und dann auch in Ruhe nochmal nachlesen kann.
Mega, mega cool. Das verlinke ich selbstverständlich in den Show
Super.
Notes, dass man das finden kann. Und ich kann jedem, der zuhört, nur auch Sabines Newsletter empfehlen, wer gerne mal solche tollen Inspirationen kriegen möchte und auch Rezeptideen, nicht unbedingt endometriose-spezifisch, aber Gesundheit allgemein extrem spannend und da ist immer ganz viel Tolles mit dabei, kann ich wirklich nur empfehlen. Und
Vielen Dank.
Sabine, ich hätte, weil du die klassischen Abschlussfragen schon alle durch hast, war ich so frei und habe mir für dich noch eine andere überlegt.
Jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzebogen.
Ja, was hat dich in letzter Zeit inspiriert?
Das hat mich in letzter Zeit inspiriert. Naja, im Grunde wieder die Natur. Das heißt, ich war im Urlaub in so einem kleinen Ferienhäuslein in der Toskana, in den Bergen. Also Berge in der Toskana kann man sich nicht vorstellen, aber wir sind dann eine halbe Stunde hochgefahren, immer durch Serpentinen, bis wir da oben dann waren. Ein wunderschön süßes Häuslein, es war brutal heiß und ich dachte mir so, jetzt bräuchte ich mal irgendwie was Erfrischendes, Bitteres, irgendwie so, und kam auf die Idee, eine Kräuterlimonade zu machen. Und bin dann über diese kleine Wiese gelaufen. Ich hatte schon in dem Steingarten gesehen, dass da Salbei und Rosmarin und Thymian drin sind. Und dann dachte ich mir, es muss doch irgendwie noch ein bisschen anderes so Wildkraut geben. Und hatte das gar nicht realisiert. Und in dem Moment, wo ich meine Aufmerksamkeit darauf gerichtet habe, nämlich sehen, muss es doch irgendwo noch einen Löwenzahn oder einen Wegerich, irgendwie sowas geben, habe ich die plötzlich gefunden. Es war nicht so viel, aber es war da.
Ja.
Und das war wieder so ein, da wo ich die Aufmerksamkeit hinrichte, da finde ich dann auch die Lösung für das, was ich suche.
Ja.
Aber vielleicht muss man ein zweites Mal hingucken, aber das war dieses, ja, wieder die Natur liefert mir wieder die Dinge, die mir gut tun. Aber hinschauen muss man halt dann auch manchmal, ne? Und das war so das, wo ich mir dachte, ja, ne? Einfach wieder den Blick auf das, was uns die Natur so zu bieten hat. Es liegt im Grund zu unseren Füßen und wir können uns wirklich was Gutes tun damit.
Ja, mega schön. Ich finde es
Ja.
total inspirierend, tatsächlich auch, wie gut dein Körpergespür ist. Also eben, dass du auch darauf gehört hast und extra dafür losgegangen bist, um zu gucken. Das ist so unfassbar wertvoll. Allein schon
Ja.
das.
Ja, genau.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin immer wieder geflasht von deinem umfangreichen Wissen. Und ja, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dass du uns hast teilhaben lassen.
Ja, sehr gerne. Und jetzt würde ich sagen, einfach ausprobieren und sich durchschmecken und auch ein Körpergespür entwickeln. Das macht sehr viel Freude.
Ja, unbedingt. Vielen, vielen Dank, liebe Sabine.
Sehr gerne. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Das war der zweite Teil des Interview-Specials zum Thema Adaptogene mit Dr. Sabine Paul. Ich hoffe, dass da wie immer ganz viel für dich mit dabei war und dass du vielleicht das eine oder andere für dich mitnehmen konntest, das du ausprobieren möchtest. Wenn ja, lass es mich sehr gerne wissen. Ich bin da immer sehr neugierig, zugegebenermaßen, und möchte natürlich auch, dass du möglichst gut von diesem Podcast und von diesen Inhalten profitieren kannst. Und daher freue ich mich immer über Feedback. Übrigens, Sabine hat ein E-Book zum Thema Endometriose und Ernährung zusammengestellt und darin auch die wichtigsten Takeaways aus unseren drei Interview-Specials zusammengestellt, wo wir über Zusatzstoffe, Schlaf und eben über Adaptogene gesprochen haben. Also da hat sie wirklich den neuesten Stand der Wissenschaft für dich zusammengetragen und ganz viele Rezepte kreiert, wo du diese Tipps auch direkt in der Küche für dich umsetzen kannst. Also schau da gerne mal in den Shownotes vorbei, da verlinke ich dir das E-Book und ich habe auch noch einen Rabattcode für dich, mit dem du 50% Rabatt kriegst. Also die Infos und Details findest du in den Shownotes, selbstverständlich auch, wie du Sabine kontaktieren kannst und dir mal ihr Angebot anschauen kannst. Und ansonsten hoffe ich, dass es dir gut geht und wünsche dir wie immer eine wunderbare Woche. Alles Liebe und hoffentlich bis bald zur nächsten Folge.